Herzlich willkommen zu Praxiswissen to go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Der Podcast rund um deinen Alltag in Praxis oder Klinik mit praktischen Tipps, wertvollen Anregungen und Informationen auf Augenhöhe.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Praxiswissen to go. Mein Name ist Angelique Botha und in unserer heutigen Folge dreht sich alles rund um die Hygiene in der Praxis. Ihr erfahrt in dieser Folge, warum Hygiene in der Praxis ein Thema ist und in welchen Bereichen sie eine Rolle spielt, was bei einer Hygienebegehung zu beachten ist und wie Hygiene auch im Praxisalltag gelebt werden kann. Dazu begrüße ich ganz herzlich Tanja Fischer. Sie ist geprüfte Fachwirtin für Gesundheits- und Sozialwesen, MFA aus der Gastroenterologie und tätig im Zentrum für Gastroenterologie SAR-MVZ GmbH. Hallo Tanja.
Hallo.
Patricia Steffens-Korbanker ist heute auch wieder mit dabei. Sie ist RFA und arbeitet in der Rheumapraxis an der Hase in Osnabrück. Hallo Patricia.
Hallo.
Und dann begrüße ich auch ganz herzlich unseren heutigen Experten, Herr Martin Groth. Martin ist Diplom-Ingenieur für Hygienemanagement und Inhaber eines Hygieneberatungsunternehmens in Mönchengladbach. Hallo Martin.
Hallo.
Stellt euch vor, morgen steht in eurer Praxis eine Hygienebegehung an. Was würde in euch vorgehen und wie würdet ihr reagieren? Die Frage an Tanja und Patricia, wie geht es denn Ihnen, wenn Sie an eine Hygienebegehung in Ihrer Praxis denken?
Ich habe mir vor unserer letzten Hygieneberatung einen riesen Kopf gemacht. Ich konnte 2 Nächte nicht schlafen, hatte Angst, dass was im Hygieneplan nicht stimmt, dass irgendwelche Mängel entdeckt werden. Gerade bei uns in der Gastroenterologie spielt Hygiene ja eine große Rolle bei den endoskopischen Untersuchungen und auch generell bei unseren Infusionstherapien. Dann wurde die Praxis von einem externen Hygieneberater von oben bis unten inspiziert. Danach haben wir uns alle zusammengesetzt mit dem Hygieneberater, ja, und haben über die Dinge gesprochen. Gibt es irgendwo Verbesserungsbedarf? Und ich muss ganz stolz sagen, es waren ein paar kleine Dinge, die wir verändern mussten, aber ansonsten war er sehr zufrieden mit uns. Also es ist alles überhaupt nicht so schlimm. Es war eher nachher wertvolle und hilfsreiche Tipps, die uns gegeben wurden. Und als Beispiel möchte ich eins mitgeben. Ich habe daraus gelernt, in der Endoskopie haben wir eine unreine und eine reine Seite. Und das habe ich an dem Tag gelernt, dass wir das Ganze auch für die Blutentnahme brauchen. Eine reine und eine unreine Seite. Erst die Sachen richten und nach der Blutentnahme, wo lege ich alles wieder ab?
Also während meiner Zeit in der Praxis hat hier noch keine Hygienebegehung stattgefunden. Wir machen regelmäßig unsere eigenen Begehungen. Ich denke allerdings, bei einer behördlichen Begehung wären wir gut vorbereitet. Respekt davor hat man aber eigentlich immer.
Also bei Ihnen, Patricia, hat jetzt noch keine Hygienebegehung stattgefunden. Tanja, Sie haben schon mehrere erlebt. Das sind ja ganz unterschiedliche Eindrücke. Martin, warum gibt es denn überhaupt Hygienebegehungen und was wird da geprüft?
Ja, also es gibt, muss man erstmal sagen, 2 unterschiedliche Arten von Begehungen. Das eine ist, und das ist ganz häufig mit Ängsten verbunden, ist, wenn sich beispielsweise ein Gesundheitsamt, ein Gewerbeaufsichtsamt zu einer Begehung bei mir in meiner Praxis ankündigt. Und dann gucken die von mir aus, wie wird beispielsweise das Infektionsschutzgesetz eingehalten, werden die Leute vor Ort geschult, gibt es eine Art Hygieneplan, also ich sag mal ein Konzept, wonach hygienisch gearbeitet werden soll. Und die andere Art von Begehung ist im Grunde genommen so etwas wie das, was wir mit unserem Unternehmen machen. Wir sind quasi an der Seite der Arztpraxen, nicht im Sinne einer Prüfung, sondern zu schauen, ihr habt so einen inneren Antrieb, besonders gut hygienisch zu arbeiten und wir helfen euch auch wirklich, dass ihr das auch gut machen könnt. Und dann unterstützen wir oder auch unsere Wettbewerber mit Selbstprüfungschecklisten und die Fragen ähneln sich dann teilweise zu dem, wie ein Gesundheitsamt das macht. Aber ich sag mal, wir sind eher ein bisschen prozessorientierter vielleicht, ein bisschen weniger, dass wir nur auf die Formalitäten der Einhaltung der Gesetze achten, sondern wir gucken halt, sagen wir mal, nach beiden Aspekten. Sowohl, dass man gesetzlich gut aufgestellt ist, aber auch danach, dass die Hygiene, die wichtig ist, auch wirklich am Patienten gelebt werden kann.
Das heißt, eigentlich muss ich als MFA gar keine Angst vor so einer Hygieneberatung haben. Eher im Gegenteil, weil dieser externe Hygieneberater mit uns in einem Boot sitzt und uns gegebenenfalls auf Schwachstellen oder Mängel hinweisen kann, ohne dass es gleich eine Konsequenz hat, wie zum Beispiel eine Strafe.
Bei uns ist einmal im Jahr im MVZ so eine Kombibegehung, das heißt Arbeitsschutz und Hygiene. Und dabei wird halt wirklich so nach allem geschaut, nach den Waschmaschinen, nach unseren Geräten, nach den Hygienespendern, ja, und generell nach unseren Flächen. Und vor allen Dingen muss dann auch immer der Hygieneplan vorgelegt werden, weil es könnte ja sein, dass im Jahr über sich zum Beispiel irgendein Gefahrgutblatt geändert hat. Und da schauen die immer explizit drauf, dass das auf dem neuesten Stand ist. Und in der Endoskopie ist es bei uns so, da kommt zweimal im Jahr das Gesundheitsamt, unangemeldet. Die Prüferinnen und Prüfer stehen dann da und kommen während dem laufenden Betrieb und möchten dann einen Abstrich von den Endoskopen machen, die gerade aus den RDGE-Maschinen kommen. Die nehmen dann Wasserproben und das wird dann halt alles eingeschickt und dann warten wir dann immer auf das Testergebnis.
Bei uns in der rheumatologischen Praxis gibt es eigentlich außer Punktion und Blutentnahmen keine Eingriffe am menschlichen Körper. Martin, mich würde da interessieren, gibt es eigentlich unterschiedliche Vorschriften für verschiedene Fachrichtungen? Zum Beispiel, ist es in der Dermatologie anders?
Also du hast eigentlich schon den richtigen Punkt genannt. Es hängt nicht grundsätzlich von der Fachrichtung ab, aber wenn du davon sprichst bei euch in der Rheumatologie, da macht ihr ja gar nicht so invasive Geschichten. Ja, da muss man sagen, je invasiver es wird, desto höher sind die hygienischen Anforderungen und das kann auch innerhalb der Fachrichtung ein bisschen variieren. Allgemein ist das so, je invasiver, desto komplexer vielleicht auch die Instrumente und desto höher sind die Anforderungen. Man darf aber sich nicht alleine darauf, sagen wir mal, fokussieren, welche Instrumente sind denn da, sondern auch, wie werden die eingesetzt? Welche Prozesse gibt es denn da? Und dann muss man auch schauen, wie wird das dann von den Mitarbeitern am Patienten gelebt? Als externer Hygieneberater schaue ich auch immer individuell, wie sieht es denn um den Faktor Mensch herum aus? Also, welche Tätigkeiten, welche Prozesse haben denn die einzelnen Praxen? Und was ist denn wirklich rund um den Patienten relevant? Und dann kann auch innerhalb einer Praxis, beispielsweise innerhalb des Personals, ein großer Unterschied, was Hygienerisiken angeht, bestehen.
Martin, wie läuft denn eine Hygienebegehung durch eine Behörde, also zum Beispiel das Gesundheitsamt, in der Regel ab?
Also das kann man erstmal nicht verallgemeinern. Es gibt durchaus Gesundheitsämter, die, sagen wir mal, sehr formal daran gehen. Es gibt welche, die sind sehr prozessorientiert. Nach meiner Erfahrung sind die allermeisten erstmal auf Strukturprüfungen fokussiert. Also sind von mir aus Sicherheitskanülen im Einsatz. Die Handwaschplätze, sind die gut ausgestattet? Gibt es entsprechend Personalqualifikationen oder sind ausschließlich gelistete Desinfektionsmittel im Einsatz. Das lässt sich für die meist gut planen und deswegen konzentrieren die sich auch auf diese Strukturprüfungen. Glücklicherweise gibt es auch einen Trend hin, sagen wir mal, Behörden prüfen nicht nur, die beraten auch mehr. Es ist viel mehr auf Augenhöhe, ein Miteinander und das kommt auch vielen Gesundheitseinrichtungen zugute, die halt häufig irgendwie Ängste hatten. Es gibt aber auch immer noch die Möglichkeit, dass Gesundheitsämter auch unangekündigt jederzeit in die Praxen reinkommen können. In aller Regel ist das nicht so. Die kündigen an, vielleicht schicken sie auch einen Fragebogen. Theoretisch ist die komplette Bandbreite möglich. Also von einem autoritären Auftreten, wo wirklich in jede Schublade reingeguckt wird, bis hin zu einem sehr freundlichen Miteinander. Was aber immer ist, ist am Ende ein schriftlicher Bericht, in dem stehen klare Fristen drin. Und dann kann ich nur empfehlen, wenn sie dann auf diesen Bericht auch antworten, möglichst wahrheitsgemäß zu antworten. Also man stelle sich vor, man muss wirklich irgendwie baulich was ändern. Sollte man nicht reinschreiben, ich mache das schon, ja, so ist schon erledigt, sondern wirklich dann den Wahrheitsstand. Also wenn Sie gerade Angebote von Handwerken einholen, dann tragen Sie das halt auch genauso ein. Und man kann nicht erwarten, dass wenn ein Gesundheitsamt ja ganz spontan so eine Formalität vielleicht einfordert, dass dann die Handwerker nur auf ihren Anruf geantwortet haben. Das kann man dann also einfach auch so in den Bericht auch reinschreiben.
Jetzt ist ja auch schon mehrmals der Begriff des Hygieneplans gefallen. Was ist das denn eigentlich genau konkret und muss das jede Praxis haben?
Ein Hygieneplan muss man sich so vorstellen wie so ein abgespecktes Qualitätskonzept, was sich wirklich nur mit der Verhinderung von Infektionen beschäftigt. Also da steht drin, welche Desinfektionsmittel habe ich, wann desinfiziere ich mir die Hände, wann desinfiziere ich die Haut des Patienten. Und wichtig ist im Grunde genommen, dieser Hygieneplan ist die Grundlage jeglicher Schulung meines Personals in der Praxis. Formal heißt das Unterweisung im Gesetz. Ja, das muss man einmal erstmal für jeden Mitarbeiter mindestens einmal jährlich machen. Ja, dieser Hygieneplan ist quasi die Grundlage dafür. Und wann immer ich jemanden neuen einstelle, dann muss der auch diesen Hygieneplan kennen, der muss darin einmal unterwiesen werden. Jetzt muss ich nicht zwangsläufig bei Null starten, sondern es gibt eine ziemlich gute Mustervorlage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die kann ich mir als Arztpraxis kostenlos runterladen. Und dann kommt es eigentlich darauf an, was von dieser, ich sag mal, über 100 Seiten dicken Vorlage brauche ich wirklich. Habe ich bestimmte Medizinprodukte? Gut, ja, dann kann ich den Teil drin lassen. Aber wenn ich, sagen wir mal, so ein bisschen Schmalspurinvasivitäten mache, dann kann ich einen großen Teil rausstreichen, dann habe ich vielleicht noch 50 Seiten, das ist immer noch groß. Ja. Aber wichtig ist wirklich, dass das, was ich in meinen individualisierten Plan reinschreibe, dass das zu meiner Praxis passt und dass das nach Möglichkeit auch eine Grundlage dafür ist, wie ich im Alltag arbeiten und die Hygiene vielleicht auch leben möchte.
Martin, Sie hatten jetzt gerade schon zum Beispiel Medizinprodukte genannt und dass das aber auch sehr individuell auf eine Praxis angepasst werden kann, so ein Hygieneplan. Können Sie da noch ein paar Beispiele nennen, was in so einem Plan alles geregelt wird?
Also er muss ja praxisindividuell sein, der Hygieneplan. Es reicht ja nicht nur, dass ich die gesetzliche Pflicht dadurch erfülle, dass ich einen habe, sondern dass ich sage, da steht auch wirklich genau das drin, was ich mache. Also wenn ich da von mir drin festlege, wann trage ich meine Handschuhe, wann trage ich meinen Kittel, dann ist das schon gut. Aber ein viel besseres Beispiel wäre eigentlich die Untersuchungsliege. Da gibt es alles. Ja, Untersuchungsliegen, die können völlig blank sein, aus Kunstleder sein. Manchmal ist eine Papierauflage drauf, wo man sich fragt, was nützt die überhaupt? Die bedeckt ja gar nicht die ganze Liege. Am allerschlimmsten sind eigentlich, wenn die noch mit so Bettlaken überzogen sind. Am besten noch mit so einem Kopfkissen, was man, weiß ich nicht, nur einmal in der Woche wechselt oder so. Ja? Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt nirgendwo konkret vorgeschrieben, wie das zu sein hat. Aber innerhalb meines Hygieneplans muss ich schon festlegen, am besten, ich mache so Best Practice, das heißt, ich habe nichts auf der Liege außer der reinen Liege und die wird nach jedem Patienten desinfiziert und das schreibe ich in den Plan rein und dann bin ich auch recht sicher.
Also ich finde gerade das Erstellen eines Hygieneplans, also als wir den damals erstellt haben, finde ich, das ist schon sehr aufwendig gewesen, weil das, wo fängt man an, wo hört man auf? Und ich war also da schon froh, Unterstützung zu haben und auch ja Hilfe zu bekommen. Und ich finde jetzt ein Beispiel passt vielleicht auch gerade dazu. Wir haben relativ viele neue Kolleginnen auch und dann ist zum Beispiel, ja, was tue ich, wie verhalte ich mich bei einer Stichverletzung? Welche Maßnahmen sind erforderlich? Und all das steht in unserem Hygieneplan drin. Also wenn unsere Kolleginnen neu sind oder auch die Alteingesessenen, jeder muss wissen, wo der Hygieneplan steht. Jeder kann so oft darin lesen, wie er möchte, muss aber auch unterzeichnen, dass er die Inhalte und das alles zur Kenntnis genommen hat. Also Martin, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es eigentlich so, dass es gar keinen einheitlichen, verbindlichen Hygieneplan für uns alle gibt?
Ja, so kann man das sagen. Also es gibt nicht quasi die eine Vorlage, die für alle Arztpraxen gleichermaßen gilt. Und dann muss man sich auch noch klar machen, jedes Bundesland hat ein Stück weit eigene Regeln. Also ich habe 16 unterschiedliche Hygieneverordnungen. Nicht jede von denen sagt, dass ich einen Hygienebeauftragten brauche. Dann gibt es unterschiedliche Qualifikationen, vielleicht unterschiedliche Aufgabenprofile. Und wirklich mein Rat an die Hörerinnen hier an der Stelle, schauen Sie einfach mal rein in Ihre Hygieneverordnung Ihres Bundeslandes. Schauen Sie mal, was wird da explizit gefordert? Welche Schulungen vielleicht? Welche Inhalte müssen in den Hygieneplan rein? Und dann wäre man wirklich auf Nummer sicher.
Ich habe da mal eine konkrete Frage zu einer besonderen Hygieneregelung. Und zwar, manche MFAs würden ja gerne schon morgens in Arbeitskleidung kommen und damit eigentlich auch abends die Praxis verlassen, um sich das Umziehen zu ersparen. Ist das eigentlich ein Problem?
Also bei uns ist es so, Patricia, da erfolgt der Kleiderwechsel vor Ort, wenn wir alle kommen, auch wenn wir wieder nach Hause gehen, das ist da fest geregelt und es gibt da auch extra eine Waschmaschine für unsere Kleider mit einem speziellen Waschmittel, wo unsere Kleider, die wir in der Praxis tragen, gewaschen werden.
Ich habe davon schon alles erlebt in den unterschiedlichen Praxen und das kann auch innerhalb einer Stadt in Abhängigkeit von dem Prüfer durch das Gesundheitsamt unterschiedlich gewünscht werden. Also das ist ein total schönes Beispiel, das einfach auch zeigt, wie unterschiedlich diese Regeln, die der Gesetzgeber sich irgendwann mal ausgedacht hat, auch ausgelegt werden können. Formal ist es so, kontaminierte Kleidung muss desinfizierend gewaschen werden. Das heißt, das kann schon beim ersten Patientenkontakt geschehen, ja, muss es aber nicht. Und die Frage ist dann, wenn die wirklich kontaminiert ist, wie gehe ich damit um? Und da sagt der Gesetzgeber, ist die kontaminiert, dann darf die von den Beschäftigten nicht mit nach Hause mitgenommen werden. Und wenn man das umdreht, kann man daraus ableiten, Kleidung, die nicht kontaminiert ist, dürften die Beschäftigten mitnehmen. Und das ist halt etwas, das kann man so rauslesen, machen nicht alle Gesundheitsämter. So ganz eindeutig ist es nicht, ja, für eben nicht sichtbar kontaminierte Kleidung. Und dann ist es halt ein bisschen tricky. Wenn ich jetzt sage, ich kann es nicht sehen, ob die Kleidung meiner Beschäftigten schmutzig ist oder nicht, formal dürften sie die mit nach Hause nehmen, aber die waschen die vielleicht trotzdem mit der Kleidung ihrer Kinder zusammen oder mit den Pflegebedürftigen im gleichen Haushalt. Ja. Dann gibt es die große Problematik antibiotikaresistente Erreger. Von daher, Tanja, wenn ihr das wirklich so macht, ja, ihr habt immer einen Kleiderwechsel vor Ort, dann ist das ideal, ist gesetzlich nicht angreifbar, ja, und hygienisch ist es das Optimum. Formal fehlt aber eine Grundlage, dass man sagen muss, alle Arztpraxen müssten das so machen. So ist es nicht.
Abgesehen von den gesetzlichen Vorschriften, was kann denn jede und jeder Einzelne in der Praxis im Alltag tun, um eine optimale Hygiene in der Praxis zu gewährleisten?
Ich finde es ganz wichtig, dass nicht nur der oder die Hygienebeauftragte die Regeln kennt und für die Einhaltung verantwortlich ist. Ich denke, das gesamte Praxisteam sollte die Regeln kennen und sie auch einhalten.
Ja, da gebe ich dir genau recht, Patricia. Ich finde, das Team sollte auch gemeinsam auf Hygienemissstände vielleicht aufmerksam machen und immer für Ersatz gleich sorgen. Ich zum Beispiel kann heute sagen, wir hatten 45 Blutentnahmen heute Vormittag und nach den Blutentnahmen kam eine Kollegin später und sagte zu mir, hör mal, heute ist ein Armkissen kaputt gegangen, das ist aufgeplatzt, sei doch bitte so lieb und besorg gleich zwei neue. Und es wird dann auch gleich erledigt und gleich bestellt.
Ich bleibe so ein bisschen an dem Begriff Team hängen, den ihr sagt. Also ich bleibe positiv daran hängen. Ja? Also Hygiene funktioniert nur als Team. Das ist eine riesen Teamaufgabe. Tatsächlich ist es aber so, historisch bedingt empfinden viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Hygiene als so ein Konstrukt aus Dingen, wo mir Sachen weggenommen werden. Verbote, Regeln. Ja? Und das ist, sagen wir mal, Hygiene hat eigentlich ein Ziel, Infektionen zu vermeiden und das ist ja eine Chance, wenn ich das gut mache. Ich habe wirklich auch ein gutes Beispiel dafür, was immer wieder an uns herangetragen wird. Und das zeigt eigentlich schon die Haltung zu dieser Thematik ganz deutlich. Häufig werden wir gefragt, was ist denn mit meinen Kollegen, Kolleginnen, die ausschließlich an der Anmeldung arbeiten? Dürfen die Schmuck tragen? Dürfen die ihren Ehering, ihre Uhr oder was auch immer im Umgang mit dem Patienten tragen? Weil die haben doch gar keinen direkten Kontakt mit denen. Und dann kann man anfangen zu schauen, was sagt denn der Gesetzgeber? Der sagt, immer wenn ich eine Händedesinfektion machen muss, dann darf ich eben keinen Schmuck an den Händen tragen oder an den Unterarmen. Und dann kann man eben ableiten, ja, also körperliche Untersuchungen mache ich an der Anmeldung in der Regel nicht und dann kann ich ja da auch für mich daraus ableiten, ich brauche nicht auf den Schmuck verzichten. Aber wenn man sich überlegt, diese Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der ausschließlich an der Anmeldung arbeitet, der hat vielleicht keinen direkten, ersichtlichen Patientenkontakt, aber der fasst dieselben Akten an, Rezepte, da werden Krankenversichertenkarten hin und her geschoben, benutzt unter Umständen das gleiche Telefon, ja, und da, es gibt also auf jeden Fall eine Art von Übertragungsrisiko. Wenn ich nicht Hygiene einfach nur begreife als etwas, was stört, sondern wirklich zu sehen, okay, es gibt sowas, das ist bewiesen, wissenschaftlich, wie auch immer, und ich möchte nicht das reine Verbot sehen, sondern den Nutzen, dann ist mir klar, alle in diesem Team, ja, sind bereit, auf ihren Ehering zu verzichten, ja, um andere zu schützen. Und für mich ist das nur eine kleine Bewegung, einmalig morgens das zu machen, und ich darf ihn danach hier wieder im Privaten wieder tragen. Aber wenn ich den nicht ablege, gefährde ich mich und auch alle anderen, die die gleichen Gegenstände benutzen. Und deswegen muss man auch an der Stelle sagen, ob der Gesetzgeber das jetzt sagt oder nicht, ob es da eine Lücke gibt, die ich vielleicht irgendwie ausnutzen kann. An der Stelle muss man sagen, jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass Hygiene auch positiv gelebt werden kann.
Martin, dazu würden mich aber auch noch zwei Dinge interessieren, die so auch in diese Richtung gehen. Und zwar, wie sieht es denn mit Piercings, Nagellack oder vielleicht auch künstlichen Nägeln aus? An welchen Stellen sind denn Piercings wirklich verboten? Und darf man künstliche Nägel haben oder dürfen die Nägel lackiert sein?
Also der Gesetzgeber äußert sich tatsächlich nur zu Schmuck an Händen und Unterarmen. Und Piercings würde man in dem Fall, ist auch tatsächlich explizit in dem Gesetzestext genannt, dann eben ebenfalls nicht an Händen und Unterarmen tragen. Wenn ich jetzt an Piercings denke, weiß ich nicht, in der Nase oder Augenbraue, Ohr oder weiß ich nicht, am Bauchnabel oder so, dann müsste man sich erstmal fragen, wer kontrolliert das, wenn es jetzt hygienisch dann auch wirklich relevant wäre. Ja? Aber dann bin ich auch ganz schnell bei anderen Dingen, die ich vielleicht täglich irgendwie anfasse. Von mir aus Brillen oder, weiß ich nicht, ein Haargummi oder so. Und da gibt es einfach eine ganz klare Grenze. In dem Moment, alles, was ich an Schmuck habe, und dann zählt halt auch der Nagellack ein Stück weit dazu, muss man sagen, an Unterarmen und Händen ist er nicht erlaubt. Alle anderen Stellen wären sozusagen aus hygienischer Sicht auch nicht problematisch, wenn ich da ein Piercing habe oder wenn ich da von mir aus eine Kette um den Hals herum trage.
Vielen lieben Dank. Gibt es denn etwas, das Sie zum Schluss unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchten zum Thema Hygiene? Tanja, was wäre Ihnen zum Beispiel wichtig?
Also ich finde, Martin hat es heute schon gesagt, der Hygieneplan muss einfach gelebt werden. Der muss von uns als Team gelebt werden. Und das kann ich auch nur so bestätigen. Bei uns im Team hat so jeder seinen festen Bereich, den er überblicken muss und den er auch am Ende des Tages aufarbeiten, sauber machen, desinfizieren muss. Das ist ganz wichtig. Ja, ich sag immer, wir leben alle den Hygieneplan. Jeder kann sich auf jeden verlassen. Und desto sicherer sind wir und desto weniger Angst müssen wir haben, dass wir Fehler machen. Ja, und daher finde ich, setzen wir das eigentlich jeden Tag richtig gut um.
Martin, was liegt Ihnen denn noch am Herzen?
Na, ich finde das super, was die Tanja gesagt hat. Ich möchte das eigentlich nur noch so punktuell ergänzen. Also als MitarbeiterIn in so einer Praxis, da muss mir eigentlich klar sein, gute Hygiene mache ich nicht für eine Behörde, sondern das mache ich für mich, das mache ich für mein Team, das mache ich für meine Patienten. Und aus dieser Haltung heraus, ja, dann vielleicht auch zu sagen, gehe ich an hygienische Herausforderungen ran und möchte dann auch guten Gewissens sagen können, ach, bei der nächsten Gesundheitsamtsbegehung, da ist mir gar nicht bang vor. Und selbst wenn die meckern oder nicht meckern, ist gar nicht das Ziel, was ich verfolge. Ich möchte wirklich für meine Patienten da ein gutes hygienisches Management vielleicht etabliert haben. Und da gibt es so eine leitende Frage, die einem Orientierung bieten kann, nämlich zu sagen, fühle ich mein Hygienemanagement in meiner Praxis vielleicht als so gut, fühlt sich das so gut an, dass ich mich auch selbst als Patient in dieser Praxis behandeln lassen würde.
Patricia, was wäre Ihnen noch wichtig? Was wäre Ihr Schlusswort?
Ich würde gerne nochmal das Vorurteil ausräumen, dass Hygiene als Ballast oder Einschränkung gesehen wird. Wenn Hygiene in der Praxis selbstverständlich gelebt wird, das haben auch Martin und Tanja gerade gesagt, dann macht das durchaus Freude und gibt dem Team, aber auch den Patienten eine große Sicherheit.
Vielen lieben Dank Ihnen drei an das Mitwirken heute, an Sie Patricia, Tanja und auch an Martin Groth. Es war ein total informatives Gespräch. Mir hat es total Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat und ihr Feedback und Anregungen zu diesem oder anderen Themen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@praxiswissen2go.de. Empfehlt den Podcast auch gerne an eure KollegInnen weiter und abonniert ihn, dann bekommt ihr auch demnächst direkt Bescheid, wenn die nächste Folge online geht. Danke für euer Zuhören. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Das war eine Folge von Praxiswissen to go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Dieser Podcast ist ein gemeinsamer Service von medizinischen Fachkräften und der MGen GmbH.